Um was bittest du Jesus? Stellt euch mal vor, Jesus wäre jetzt hier. Um was würdet ihr ihn bitten? Ich möchte einen Text lesen, wo es darum geht, dass zwei Jünger etwas Besonderes bitten. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Und ich lese aus der Guten Nachricht. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? Fragten sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Größten unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hingeben. Der Herr segne sein Wort. Was für ein Gefühl kommt in euch auf, wenn ihr diesen Text hört, wenn ihr diese Frage von den Jüngern hört? Hals umdrehen. Okay. Was noch? Gewagt, was die da tun? Respektlos? Frech? Aber sie denken in großen Dimensionen. Wenn wir Kinder fragen würden nach ihrem Traumberuf, dann sind die meisten Antworten immer gleich. Da kommt ganz klassisch der Pilot, der Arzt, der Feuerwehrmann, der Lehrer, der Polizist, Künstler oder Fußballspieler. Bei der Kinderfreizeit, die wir jetzt hatten über Ostern, kam ein Junge zu meiner Tochter und sagte: Ich will mal Pastor werden. Es war sogar ein Junge aus unserer Gemeinde. Sie träumen davon, eines Tages berühmt zu werden, wie ihre Idole. Außer vielleicht dieser Junge. Der hat sich schlechte Idole ausgesucht. Aber die Kinderträume sind, wenn sie groß werden wollen, der Wunsch nach Erfolg. Einfluss und den Wunsch zu haben, im Wettbewerb an erster Stelle zu stehen. Und manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, lässt uns dieser Wunsch, diese Träume, auch wenn wir schon älter geworden sind, nicht wirklich in Ruhe. Auch wir sehnen uns tagsüber manchmal nach mehr Erfolg und mehr Ansehen. Jakobus und Johannes, diese zwei Jünger Jesu, teilen auch diese Erfahrung. Sie wollen Status und Anerkennung und träumen von Erfolg. Nachdem sie Jesus so oft haben reden hören über sein Königreich, über seine Herrschaft, haben die beiden sich gedacht: Mensch, das ist doch eine glänzende Zukunft, links und rechts neben Jesus zu sitzen. Und ohne auf die anderen Rücksicht zu nehmen, gehen sie auf Jesus zu. Ohne die anderen zu beachten, fragen sie, ob sie links und rechts von ihm sitzen dürfen. Sie fordern Ehrenplätze im Reich Gottes. Sie wollen näher bei Jesus sein. Und Jesus könnte das sicherlich erfüllen. Davon sind diese zwei Brüder fest überzeugt. Aber hier stellen sich auch die ersten zwei Fragen für mich. Erstens, haben sie die Auferstehung wirklich verstanden? Das heißt, haben sie wirklich verstanden, dass Jesus sterben muss? Oder vielmehr, haben sie erwartet, dass sein Königreich da schon anfängt, so wie viele Juden damals. Die dachten, okay, er wird die Römer vernichten und jetzt schon sofort seine Herrschaft anfangen. Die anderen sind für diese beiden Brüder in diesem Moment überhaupt nicht wichtig. Sie scheinen sich auch noch nicht mal zu schämen, diese Bitte vorzubringen, obwohl die anderen dabei sind. Und bei den Worten sind sie auch ein bisschen listig. Sie gehen nicht gleich mit der Frage direkt, sondern wir haben eine Bitte, die du uns erfüllen sollst. Also sozusagen, mach es einfach. Jeder kann alles sein. Nichts ist unmöglich. Diese Mentalität legen Jakobus und Johannes hier an den Tag. Und ist auch charakteristisch für unsere Zeit. Und es fördert oft grenzenlosen Ehrgeiz, Rivalität und ungesunden Wettbewerb untereinander. Allerdings ist der Wunsch, der Erste zu sein, menschlich. Sozusagen ein natürlicher Wunsch, der in uns seit der Geburt drin ist. Und Jesus weiß das auch. Deswegen überrascht es ihn nicht, dass diese zwei Jünger diese Frage stellen und zu ihm kommen. Deshalb hat Jesus auch Verständnis für sie und verurteilt sie nicht, dass sie mit solchem Selbstbewusstsein zu ihm kommen. Allerdings erkennt er, dass keiner von ihnen wirklich verstanden hat, worum sie bitten, worum sie träumen. So wie Kinder, die groß sein wollen, aber sie manchmal eben noch nicht wissen, was das wirklich bedeutet. Jesus erklärt, was dieses Großsein bedeutet. Und er richtet seine Worte nicht nur an Johannes und Jakobus, sondern er ruft alle Jünger zu sich. Es mag seltsam erscheinen, dass Jesus dies den anderen aussagt. Aber wenn wir lesen, dass die anderen wütend wurden, müssen wir uns auch fragen, warum sind sie wütend geworden? Sind sie wütend geworden über die Frage, die Johannes und Jakobus machen? Oder sind sie eher wütend geworden, weil sie merken, Mist, ich habe die Chance verpasst, selber darum zu bitten? Genau, Neid. Und deswegen sind sie wütend. Weil, seien wir ehrlich, wer spricht schon gerne über den Zweiten? Wer spricht gerne über den Vizemeister? Diese Saison ist Leverkusen Meister. Keiner denkt mehr jetzt an Bayern. Wer ist schon Bayern? Und so ist es mit uns auch. Wir wollen nicht Zweiter sein, weil das bringt uns doch nichts, oder? Wir können also verstehen, dass Jesus sich an alle richtet. Die Angelegenheit betrifft eben nicht nur diese zwei Brüder. Es hat Bedeutung für alle. Für jeden, der Christus nachfolgt, eben auch für jeden von uns heute. Der Wunsch, der Erste zu sein, habe ich schon gesagt, ist menschlich. Es treibt nicht nur diese zwei Söhne des Zebedäus, sondern es lebt in jedem von uns. Und so soll es auch ruhig weitergehen, auch in der Nachfolge Jesu. Das bedeutet allerdings, den Wunsch und das Streben, der Erste zu sein, auch wirklich aufrecht zu erhalten. Heißt das also, werden wir hier ermutigt, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Werden wir hier ermutigt, auf diese Weise egozentrische Machtfantasien zu entwickeln und auszuleben? Und möglicherweise vor allen Dingen auch auf Kosten anderer? Natürlich nicht. Ich glaube, keiner würde von euch jetzt auf diesen Gedanken kommen, dass Jesus uns darauf einlassen will. Das, was Jesus sagt, fördert in uns das Bewusstsein, dass wir alle erfolgreiche Menschen sein können. Dies ist weder illusorisch noch unmöglich. Im besten Fall ist es ein bisschen erstaunlich, überraschend, dass wir das hieraus auch ersehen können, dass jeder von uns Großes erreichen kann. Weil Gott hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass wir Großes erreichen. Es ist nicht immer notwendig, dasselbe zu tun, aber es gibt ein Grundprinzip. Wer unter euch groß sein will, der soll ein Diener sein. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Und auch wir sollten diese Worte in unsere Herzen schreiben. Jemanden zu unterdrücken, ihn zu verunglimpfen oder ihn geistig, vielleicht sogar körperlich zu belästigen, ist kein Ausdruck von Macht und Überlegenheit. Das gilt für Menschen, die wir schätzen, und noch mehr für Menschen, die wir nicht so liebenswert finden, wie nervige Kollegen oder unangenehme Nachbarn. Wahre Größe zeichnet nach dem christlichen Glauben diejenigen aus, die sich in den Dienst anderer stellen. Auch wenn es manchmal unangenehm ist, auch wenn manchmal auch dafür Opfer gebracht werden müssen. Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, soll allen ein Diener sein. Wie so oft haben die Worte Jesu alles drin. Durch Demütigung Größe erreichen. Was für eine Herausforderung. Wer macht sich schon selbst klein in der Hoffnung, dass er dann letztendlich groß dabei wird? Aber die Frage ist, können und wollen wir uns darauf einlassen? Ist das überhaupt möglich? Jesus befreit uns von solch überwältigenden und lähmenden Gedanken. Er zeigt uns durch sein Beispiel, dass dieser Weg, so steinig er auch sein mag, bewältigt werden kann. Er ist es nämlich selbst gegangen. Und er macht uns deutlich, dass er weit mehr für die Menschen getan hat, als nur seine persönliche Aufgabe. Der Eintritt in die Herrlichkeit ist Gottes Plan für seinen Sohn. Noch bevor er die Erde erschuf, bereitete er einen Thron für ihn im Himmelreich schon vor. Die Besteigung dieses Thrones, der Triumph, markierte nur das Ende eines anspruchsvollen Weges, den Jesus durchleiden musste. Jakob und Johannes verlieren dies in ihrem Eifer nach Größe völlig aus den Augen. Und vielleicht trifft es auch manchmal auf uns zu, dass wir durch unser Eifer, etwas Großes zu werden, etwas Großes zu erreichen, wir aus den Augen verlieren, was es wirklich heißt. Aus Liebe sendet Gott seinen Sohn zu den Menschen. Jesus muss den Weg des Dienens einschlagen. Und so gibt er mit göttlicher Autorität den Blinden das Augenlicht zurück und lässt die Gelähmten wieder gehen. Aber Jesus geht auch den Weg des Dienens in seiner umfassendsten Form. Im Zentrum dieses Weges ist das Kreuz. Wenn Jesus zu Johannes und Jakobus sagt, über den Kelch und über die Taufe, die er empfangen wird, dann blickt er nämlich auf Leid und Tod. Selbstlos, ohne Schuld, gibt er sein Leben für das Leben von uns hin. Sein stellvertretendes Opfer am Kreuz versöhnt uns mit Gott, schließt die trennende Kluft. Es ebnet den Weg zum ewigen Leben und macht uns bereits frei für ein Leben auf dieser Welt, nicht erst im Himmel. Wir sind schon frei von aller Last, schon jetzt und nicht erst, wenn wir in der Perfektion leben. Weil Jesus sich freiwillig für andere engagiert hat, sind wir verpflichtet, seinem Beispiel zu folgen, indem wir ihm folgen. Das frühchristliche Verständnis vom Dienst zeigt uns, dass das tatsächlich sein kann. Verkünden, führen und sich um die Bedürftige kümmern. Das könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Das war die erste Aufgabe, die sich die erste Gemeinde aufgetragen hat. Verkünden, führen und sich um die Bedürftige kümmern. Das haben unsere Schwestern und Brüder damals mit dem Begriff Dienst gemeint. Und auf unsere aktuelle Situation übertragen und im Hinblick auf der Nachfolge bedeutet das dies. Wir sind aufgerufen, uns aktiv am Wachstum der Gemeinde zu beteiligen und dabei Rücksicht auch auf andere zu nehmen. Das bedeutet, dass dein Beitrag dazu sehr gefragt ist. Dass ihr heute hier sitzt, ist kein Zufall, sondern von Gott so gewollt. Deswegen lasst uns einander dienen und uns Freude bereiten. Wir sind aufgerufen, gegen soziale Ungerechtigkeiten vorzugehen und dort zu helfen, wo die Not groß ist. Obdachlose fürchten um ihre Existenz. Flüchtlinge sind menschenunwürdigen Lebensbedingungen ausgesetzt. Und Kinder bangen angesichts der globalen Erwärmung um ihre Zukunft. Wie lange wird es diese Welt so noch geben? Und unser Einsatz ist entscheidend, vielleicht sogar lebenswichtig. Jeder Mensch kann etwas bewirken und dazu beitragen, einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Wir müssen Probleme nicht alleine lösen. Wir sind aufgerufen, einander mit Respekt und Mitgefühl zu begegnen. Insbesondere in Krisenzeiten wie jetzt. Die Aufmerksamkeit muss vom eigenen Nutzen abgelenkt werden. Nicht immer die Frage, und was habe ich davon? Oder was haben wir als Gemeinde davon, wenn wir das tun? Gibt es einen Menschen, deren Fürsorge gefährdet ist? Kann ich helfen? Dies sind die Fragen, die uns beschäftigen sollten, wenn wir dienen, wenn wir in den Dienst von Jesus auch eintreten wollen und wenn wir diesen ernst nehmen. Natürlich ist es nicht immer einfach, in Zeiten der Probleme, der Unsicherheit, das Richtige zu tun. Aber der wohlwollende Dienst an anderen Menschen bietet große Chancen. Wir können uns gegenseitig unterstützen, gemeinsam Probleme bewältigen, gemeinsam Lasten tragen und gemeinsam Großes erreichen. Reicht es also, könnte man sich überlegen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Verantwortung in der Gemeinde und in der Gesellschaft übernehmen? Oder geht der Dienst, den Jesus von uns Christen verlangt, noch weiter? Abschließend betont er selber, dass er bis zum Tod ein Diener war. Und natürlich kann man seinen Sühnetod als etwas Außergewöhnliches und Einzigartiges sehen, das Gott nicht von uns erwartet. Wir müssen unser Handeln niemanden von seiner Schuld befreien, noch nicht mal uns selber. Können wir auch gar nicht. Nur Jesus hat das Lösegeld gezahlt für die Versöhnung. Und auch wenn die Nachfolge Jesu nicht bedeutet, dass jeder Einzelne von uns ohne Schuld leben muss oder sich selber darum kümmern muss, diese Schuld loszuwerden, fordert er von uns trotzdem, dass wir Opfer bringen. Mit der Aufforderung, weiter zu leiden, schließt Jesus tragische Schicksale nicht aus. Und wir kennen das in unserer Gesellschaft, wir kennen das in unseren Familien. Nun mag es auch seltsam erscheinen, dass wenn Jesus uns die Erlösung ohne Gegenleistung schenkt, uns dennoch bittet, wie er es hier den zwei Jüngern sagt, aus dem Kelch zu trinken und die Bitterkeit des Todes als Taufe anzunehmen. Aber ein Beispiel vielleicht aus unserem alltäglichen Leben kann uns vielleicht ein bisschen erläutern. Wenn zum Beispiel der Eintritt ins Kino, ins Theater oder ins Museum frei ist, entbindet uns das nicht von der Mühe und der Verantwortung der Vorbereitung. Wir müssen uns waschen, wir müssen uns anziehen, wir müssen uns auf den Weg machen, um in diesen freien Eintritt nehmen zu können. Wir erreichen das manchmal im Leben auch. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir manchmal Leid und Opfer bringen. Aber wir haben dann den freien Eintritt auch in die Herrlichkeit, weil Jesus uns frei gemacht hat. Das ist der Lohn für unsere Bemühungen hier auf Erden. Jesus Christus zeigt uns den Weg, der zur Ehre Gottes führt. Als Diener der Welt setzt er eine stille Revolution in Gang. Er verachtet diejenigen, die ihre Position nutzen, um sich selbst zu dienen und anderen zu schaden. Er verurteilt diejenigen, die sich durch egoistisches und hartherziges Verhalten für mächtig halten. Durch das Kreuz offenbart uns Christus, was Macht und Größe wirklich bedeutet. Und der Wunsch nach Macht, Erfolg oder Anerkennung ist grundsätzlich nicht schlecht. Habe ich ja schon am Anfang gesagt. Jeder Mensch kann danach streben. Auch nicht die Ausübung leitender Funktion im Unternehmen ist nicht schlecht. Die Gefahr liegt im Machtmissbrauch. Es ist gefährlich, wenn wir unsere Position nur zu unserem eigenen Vorteil nutzen. Wir können alle in Schwierigkeiten geraten, wenn wir uns so verhalten. Das Problem betrifft nicht nur die höchsten Staatsoberhäupter, der Welt oder einflussreiche Unternehmensvorstände. Jeder von uns kann in diese Gefahr geraten, dasselbe zu tun. Und deswegen ruft uns Jesus zur Demut auf, weil dienen heißt auch demütig sein. Unsere geheimen Gedanken können eine Art Thron werden, auf dem wir sitzen. Von dort aus diktieren wir Gesetze und wenden uns gegen jeden, der sich nicht uns unterwirft. Leider kommt es auch in der Familie vor. Aufgrund unserer Bemühungen, Einfluss und Status zu erlangen, müssen Familienmitglieder leiden. Und wenn wir in unserem Handeln nicht die Starken sind auf dem Thron, dann sind es doch manchmal unsere Wünsche und das spiegelt sich auch wieder. Und Jesus setzt hier einen radikalen Paradigmenwechsel entgegen. Er spricht davon, durch Dienen zu regieren. Er sensibilisiert uns für eine andere Macht. Nicht Macht über die anderen, sondern Macht für andere, damit wir den anderen dienen können. Die Ausübung von Macht kann im Dienste unserer Mitmenschen sicherlich nützlich sein. Gute Führung gibt der Gesellschaft Struktur und Halt und unterstützt Menschen in Krisensituationen. Erkennen wir in den getroffenen Entscheidungen an der Gemeinschaft den Dienst, von dem Jesus spricht? Manchmal sind die Folgen unangenehm, aber es ist notwendig. Lasst uns vorangehen, indem wir nach dem Beispiel von Jesus dienen. Unterstützen wir andere, ob am Arbeitsplatz, zu Hause, durch Respekt und Wertschätzung und Toleranz. Seien wir unterstützen, gerade in schwierigen Zeiten. Menschen zum Besten führen bedeutet, sie zu lieben. Durch die Umkehrung des Prinzips herrschen und dienen, können wir anderen mit unserer Autorität und unserem Handeln inspirieren und gewinnen. Wenn uns das gelingt, können wir wichtige Impulse für die Gemeinde, aber auch für die Gesellschaft geben. Und dazu ruft uns Jesus auf. Dient einander. Amen.